NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
28. Juli 1902. Der Geburtstag des Philosophen Karl Popper.
Kritik ist das Schlüsselwort in der Philosophie von Karl Popper. In seinen 92 Lebensjahren wird er nicht müde, darauf hinzuweisen, dass niemand die Wahrheit in der Tasche hat. Sein Denken lässt sich gut in dem Bonmot zusammenfassen:
Wir wissen nicht, wir raten.
Alles, was wir wissen, ist nur unter Vorbehalt gültig, unter dem Vorbehalt der Widerlegung. Kritisches Denken ist für Popper somit geradezu eine Verpflichtung des Menschen.
Es gibt einen Weg zur Philosophie, der sehr klar ist. Nämlich, wir alle haben Vorurteile. Da gibt es eine lange Liste. Das Wichtige an der Philosophie ist, dass sie diese Vorurteile kritisiert, dass sie zeigt, wie abhängig wir von diesen Vorurteilen sind und dass sie durch Kritik unsere populäre Philosophie, die wir alle unbewusst in uns herumtragen, berichtigt.
Karl Raimund Popper wird am 28. Juli 1902 in Wien geboren. Im jüdisch assimilierten Elternhaus herrscht ein großbürgerlicher Geist. Kunst, Wissenschaft und Philosophie werden hoch geschätzt. Der Familie mütterlicherseits entstammt unter anderem der Dirigent Bruno Walter. Als Kind sieht Karl Popper Kaiser Franz Josef leibhaftig. Im Pomp und Glanz des Hofes erscheint die Macht der K&K-Monarchie auf Dauer gestellt. Doch das wird sich innerhalb weniger Jahre ändern. 1914, an Poppers 12. Geburtstag, wird Serbien der Krieg erklärt. Der Erste Weltkrieg bricht aus und 4 Jahre später gibt es die Donaumonarchie nicht mehr. Popper erfährt zum ersten Mal, wie flüchtig alles sicher Geglaubte ist. Das aber bewahrt ihn nicht davor, einen, wie er selbst sagt, lehrreichen Fehler zu begehen. Sein soziales Gewissen verleitet den 17-Jährigen dazu, Kommunist zu werden.
Zuerst traute ich den Kommunisten nicht recht, weil mir mein Freund Arndt vieles über sie erzählt hatte. Aber im Frühjahr 1919 überzeugte mich und einige meiner Freunde ihre Propaganda. Für 2 oder 3 Monate betrachtete ich mich als Kommunist. Die Ernüchterung sollte bald kommen.
Und zwar am 15. Juni 1919, der für Popper zum wichtigsten Tag seines Lebens werden soll. Während einer Demonstration in der Wiener Hörlgasse versuchen junge Kommunisten, Gesinnungsgenossen zu befreien, die in der Polizeidirektion inhaftiert sind. Popper schreibt in seiner Autobiografie:
Mehrere junge Arbeiter wurden erschossen. Ich war entsetzt und erschüttert über das Vorgehen der Polizei, aber auch empört über mich selbst. Denn es wurde mir klar, dass ich als Marxist einen Teil der Verantwortung für die Tragödie trug. Zumindest im Prinzip.
Unter dem Eindruck dann der Hörlgasse habe ich gefunden, wie furchtbar das ist, eine Verantwortung für den Tod von jungen Menschen mitzutragen. Und das hat mich dann für Jahre hindurch beeinflusst. Das brachte mich zur Marx-Kritik und da angeblich der Marxismus eine wissenschaftliche Gesellschaftstheorie und Geschichtstheorie war, brachte sie mich dazu, Geschichte sorgfältig zu studieren und vor allem Wissenschaftstheorie zu studieren. Und ich habe gefunden, dass es auf die Kritik ankommt und nicht auf das Dogma. Meine ganze Denkrichtung war dann von der Marx-Kritik beeinflusst.
Popper sieht die Jugendlichen im damals roten Wien mit der kommunistischen Ideologie in den Köpfen sterben. Von diesem Tag an bezweifelt er, dass irgendein Mensch dazu berechtigt sei, das Leben anderer aufs Spiel zu setzen, indem er vorgibt, die Wege der Geschichte zu kennen. Historisches und utopisches Denken gelten Popper von nun an als gefährlicher Aberglaube. Sein Leben lang wird er vor den falschen Propheten warnen, die den Himmel auf Erden versprechen.
Aber von allen politischen Ideen ist der Wunsch, die Menschen vollkommen und glücklich zu machen, vielleicht am gefährlichsten. Der Versuch, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, produzierte stets die Hölle.
1937 entflieht Karl Popper der Hölle, die Hitler in Europa zu produzieren beginnt. Er erhält einen Ruf nach Neuseeland und lehrt dort Philosophie an der Universität von Christchurch. Als Popper vom Einmarsch der Nationalsozialisten in Österreich erfährt, beginnt er sogleich mit der Niederschrift eines Werkes, das er als seinen Beitrag zum Kampf gegen Hitler versteht. Der Titel:
Die offene Gesellschaft und ihre Feinde.
Es ist eigentlich ein Kriegsbuch. Ein Buch, das ich während des Krieges geschrieben habe, um damit auf die Gefahren der Nachkriegszeit hinzuweisen und vor allem auch um die eigentlichen Dinge klarzumachen, um die es in dem Krieg gegangen ist. Die Feinde sind hauptsächlich die Faschisten, die Nazis und aber auch die kommunistische Diktatur, ob zwar die kommunistische Diktatur ja damals mit uns verbündet war. Und was ich bei der offenen Gesellschaft gemeint habe, war eine Gesellschaft, sagen wir, in der man frei atmen kann, frei denken kann, in der jeder Mensch einen Wert hat. Ja, es gibt Gesellschaften, die mehr oder weniger offen sind, und es gibt Gesellschaften vor allem, die gar nicht offen sind. Unsere westlichen Demokratien waren sogar während des Krieges weitgehend offene Gesellschaften.
Popper arbeitet sein Misstrauen, das er seit jenem Tag in der Wiener Hörlgasse gegen alle Heilslehren hegt, nun systematisch aus. Seine Alternative zu den utopischen Entwürfen, die rechten wie linken Totalitarismus legitimieren, ist, in kleinen Schritten zu denken. Den Totalitätsansprüchen der großen Utopien setzt er ein bescheidenes Versuch- und Irrtumverfahren entgegen. Ein Vorantasten, das ohne den großen Plan auskommt.
Methoden, die sich bewusst als Stückwerk und Herumbasteln verstehen, sind in Verbindung mit kritischer Analyse das beste Mittel zur Erlangung praktischer Resultate in den Sozial- wie in den Naturwissenschaften.
Der Philosophieprofessor Volker Gerhardt von der Berliner Humboldt-Universität hat sich eingehend mit Poppers Begriff der Feinde der offenen Gesellschaft beschäftigt.
Diese Feinde hat es nicht nur in den 40er Jahren gegeben, als er dieses Buch schrieb. Diese Feinde waren nicht nur bekannt in den 50er Jahren, als er die zweite Auflage überarbeitete, sondern diese Feinde gibt es auch jetzt und es wird sie immer geben. Und die Empfehlung, die uns Popper in diesem Punkt gibt, ist, dass die offene Gesellschaft nicht in die Vertrauensseligkeit verfallen darf, dass, weil sie so viel Freiheiten gewährt, sie eigentlich auch gar keine Feinde haben dürfte, sondern sie hat diese Feinde und sie muss sich gegen diese Feinde auch verteidigen.
Die freiheitlichen Demokratien der westlichen Welt werden heute nicht mehr von den totalitären Diktaturen eines Hitler oder Stalin, sondern von Fanatikern bedroht, von Terroristen, die angeblich im Auftrag ihres Gottes handeln. Doch die geistigen Physiognomien ähneln sich. Im Hintergrund stehen hier wie da Ideologien, die sich der Kritik als der von Popper geforderten obersten Maxime entziehen und damit den Weg dafür bereiten, dass Menschen für Ideen sterben und morden. Nicht nur im Krieg, sondern auch innerhalb der Zivilgesellschaft. Die Attentate auf das World Trade Center in New York markieren den Anfang eines neuen Zeitalters der Brutalität.
Man hat einfach mit Verbrechen dieses Ausmaßes nicht gerechnet. Aber jetzt wissen wir es besser. Und jetzt, denke ich, kann man mit Popper sagen, dass man alles tun muss, um die Feinde zu benennen und sich gegen sie zu wehren. Was aber ebenfalls zu einer offenen Gesellschaft gehört, dass man immer wieder den Versuch macht, diese Feindschaften doch auch mit den Mitteln der Demokratie, des Gesprächs, der Wissenschaft, der Theorie und letztlich der argumentativen Überzeugung zu überwinden.
Die Einsicht, dass menschliches Wissen unter dem Vorbehalt der Widerlegung steht, entfaltet Popper zu einer ebenso einfachen wie grandiosen Erkenntnistheorie. Popper richtet sich dabei gegen die bis dahin weitgehend akzeptierte Meinung, dass die Quelle von Erkenntnis nur Erfahrung sein kann. Wissenschaftliche Aussagen, so die herrschende Lehrmeinung, werden durch Induktion gewonnen, also durch den Weg von der Beobachtung einzelner Phänomene hin zu einer allgemeingültigen Theorie. Poppers Einspruch gegen diese Idee vom Erkenntnisweg kann radikaler nicht sein. In seinem Buch Logik der Forschung schreibt er:
Die Lösung ist, dass es keine Induktion gibt, weil allgemeine Theorien nicht aus singulären Sätzen ableitbar sind.
Wie viele Beobachtungen man auch macht, wie viele Einzelfälle man auch aufzulisten vermag, auf diese Weise kann man niemals die Wahrheit einer allgemeinen Gesetzesaussage beweisen. All die weißen Schwäne, die einem zu Gesicht kommen, liefern keine Garantie dafür, dass es nicht doch einen schwarzen Schwan gibt. Dementsprechend sieht Popper Naturgesetze nicht als bewiesene Theorien, sondern als hypothetische Vermutungen, die widerlegt, also falsifiziert werden können. Das Geschäft der Wissenschaft besteht für ihn aus Annahme und Widerlegung.
Es ist die Methode, kühne Hypothesen aufzustellen und sie der schärfsten Kritik auszusetzen, um herauszufinden, wo wir uns geirrt haben.
Der Unterschied ist im Wesentlichen der, dass wir nach unseren Fehlern suchen können und daher die Folgen unserer Fehler teilweise wenigstens vermeiden können, während die Tiere die Folgen ihrer Fehler nicht suchen können und sich ihrer Fehler nicht bewusst werden. Der Unterschied also zwischen einer Amöbe und Einstein ist im Wesentlichen, dass der Einstein nach seinen Fehlern sucht und versucht, die Fehler schon vorwegzunehmen und auszumerzen, bevor er noch seine Theorien veröffentlicht. Die Amöbe stirbt mit ihren Fehlern.
Nach dem Zweiten Weltkrieg zieht Karl Popper mit seiner Frau von Neuseeland nach England um, wo er an der renommierten London School of Economics lehrt. 1965 wird er aufgrund seiner Verdienste um die Philosophie und die Wissenschaften von Königin Elisabeth II. In den Ritterstand erhoben. Nach seiner Emeritierung arbeitet er an einer Theorie des Geistes, die er 1977 in dem Buch »Das Ich und sein Gehirn« zusammen mit dem Neurologen und Nobelpreisträger John Eccles vorlegt. Bis ins hohe Alter schreibt Sir Karl Popper, hält Vorträge und wird mit insgesamt 10 Ehrendoktorwürden ausgezeichnet. Hochrangige Politiker wie Helmut Schmidt suchen bei ihm Rat. Aber auch der deutsche Bankmanager Alfred Herrhausen ist ein Freund und Bewunderer des Philosophen. Popper resümiert in seiner Autobiografie:
Ich habe das Glück gehabt, neue Probleme zu finden, an ihnen arbeiten zu können und hier und da auch einige Fortschritte zu machen. Das ist, denke ich, die beste Art zu leben. Ich bin, so vermute ich, der glücklichste Philosoph, der mir je begegnet ist.
Nach kurzer, schwerer Krankheit stirbt Karl Popper am 17. September 1994. Er wird 92 Jahre alt.
Sicher bin ich gesättigt in dem Sinn, dass ich bereit bin, jeden Moment abzutreten. Ich habe viel mehr als genug. Aber nicht in dem Sinn, dass ich übersättigt bin und die Welt nicht noch sehr, sehr schön empfinde. In dem Sinn, dass ich das Gefühl habe, ich habe mehr bekommen, als mir gebührt.
Im Zeitzeichen erinnerte Matthias Eckold an Karl Popper, der am 28. Juli 1902 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.